Wir beginnen mit einem sehr interessanten Vers heute Morgen. Das ist so wahrscheinlich einer der Lieblingsverse auch von ungläubigen Menschen, von Leuten, die die Bibel sonst nicht kennen und auch von Menschen, die bewusst in Sünde leben, also bewusst im Ungehorsam gegen Gott leben. Das ist der eine Vers, den Sie alle kennen und den Sie uns Nachfolgern von Jesus dann gerne auf den Kopf werfen, wenn wir Ihren Lebensstil in Frage stellen. Lass uns lesen, Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und sie sagen uns dann, hey, richte nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Hey, du darfst mich nicht beurteilen, du darfst nicht in Frage stellen, was ich mache. Halt's Maul, lass mich in Ruhe. Das hat Gott dir nicht erlaubt. Richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Stimmt es so? Ist das, was Jesus uns hier sagen will? Durch diesen Vers. Und wenn du diesen Vers vielleicht schon so mal zitiert hast, dann muss ich dir sagen, hey, sorry, muss dich enttäuschen. So hat Jesus das nicht gemeint. Heutzutage wird Toleranz oft ja fälschlicherweise gleichgesetzt mit moralischem Relativismus. Also alles ist relativ. Es gibt nicht wirklich richtig und falsch. Alles ist erlaubt. Alles ist okay. Alles ist gleich gut. Ich bin okay. Du bist okay. Was für mich gut ist, ist für mich gut. Was für dich gut ist, ist für dich gut. Auf jeden Fall darfst du mich und meinen Lebensstil nicht in Frage stellen. Und diese Worte von Jesus werden dann hier in diesen falschen Kontext reingepresst. Und wenn irgendjemand dein Verhalten als falsch richtet, dann wirst du als intolerant gebrandmarkt. Aber das ist nicht die Weltsicht von Jesus und das ist nicht die Weltsicht, die wir haben als seine Nachfolger. Nee, es gibt ein Absolut und das ist unser Schöpfer. Das ist Gott. Und sein Charakter ist der absolute, objektive Maßstab, moralische Maßstab in diesem Universum. Also für das, was gut ist und für das, was böse ist, für das, was richtig ist oder falsch ist, es gibt ein objektives, echtes Gut und Böse, ein echtes Richtig und Falsch. Wenn er etwas richtig findet, dann ist es richtig und wenn er etwas falsch findet, dann ist es objektiv falsch. Und zwar völlig unabhängig, ob wir Menschen persönlich damit übereinstimmen oder nicht. Und die Sache ist, unser Gewissen, zumindest wenn wir es nicht manipuliert haben, wird damit übereinstimmen, weil er hat sein Gesetz auf unser Herz gelegt. Also jeder Vers hat einen Kontext. Und wenn Jesus hier sagt, richtet nicht oder beurteilt oder verurteilt nicht, dann ist es nicht in diesem absoluten Sinn gemeint, wie die Menschen es uns an den Kopf werfen. Jesus sagt hier nicht, Schnauze halten, alles ist egal, alles ist gut, darfst nichts in Frage stellen. Nee, wenn wir im Kontext weiterlesen, zum Beispiel im Vers 6 wird Jesus sagen, gebt nicht das Heilige den Hunden, werft nicht eure Perlen vor die Schweine. Auch so ein, gerade im jüdischen Denken, ziemlich krass, was Jesus hier sagt, ne? Menschen als Hunde und Schweine zu bezeichnen. Jesus ist ziemlich direkt in der Bergpredigt. Oder auch wenn wir weiterlesen im Vers 15, da sagt Jesus, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Und im Vers 16 sagt er, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also Jesus spricht hier gerade davon, dass wir beurteilen und unterscheiden, richten müssen in unserem Leben, wenn wir moralische Entscheidungen treffen wollen. In Johannes 7, Vers 24, da sagt Jesus zur Volksmenge, die ihn gerade verurteilt hat, weil er am Sabbat geheilt hat, richtet nicht nach dem äußeren Anschein, also oberflächlich, vorschnell irgendwelche Annahmen zu treffen, sondern richtet das Gerechte gerecht. Also Jesus sagt da, richtet. Und da Jesus sich nicht selbst widerspricht, müssen wir den Kontext hier beachten, Jesus ist nicht allgemein gegen Richten oder Beurteilen, er ist nur gegen einen falschen Maßstab und eine falsche Einstellung, wenn wir das tun. Lese mal ein paar Bibelstellen vor. 1. Korinther 2, Vers 15, da heißt es, der geistliche Mensch beurteilt und oder unterscheidet alles, er selbst wird ja doch von niemandem beurteilt. Also wir können gar nicht anders, wenn wir als moralische Wesen in dieser Welt leben wollen, können wir nicht gar nicht anders als beurteilen und richten, wenn was falsch ist. 1. Thessalonicher 5, Vers 21, da sagt uns der Herr, prüft alles. Kontext ist Weissagungen, Lehren, aber prüft alles, sagt uns der Herr, und das Gute haltet fest. 1. Korinther 14, Vers 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden, die anderen sollen urteilen oder unterscheiden. Matthäus 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein, wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Und dann spricht er weiter über diesen Prozess der Gemeindezucht, wenn er nicht hören will auf Gottes Wort. 1. Korinther 5, Vers 1 schreibt Paulus, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar schlimmer als bei den Heiden, nämlich dass hier ein Typ offensichtlich eine Affäre mit seiner Stiefmutter hatte, dass einer die Frau seines Vaters hatte. Und Paulus sagt, ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen, damit der diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte entfernt würde. Ihr seid stolz auf eure falsche Toleranz. Denn ich zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geist anwesend, habe schon als Anwesender das Urteil gefällt über den, der dieses so verübt hat. Galater 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch selbst. Dürfen wir anfangen bei uns selbst. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Beim Abendmahl spricht im 1. Korinther 11 darüber, sagt der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Galater 6, Vers 4, ein jeder prüfe aber sein eigenes Werk. Also wenn wir im Kontext der Bibel betrachten, es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass Jesus uns aufruft, moralische Bewertungen vorzunehmen. Also Lehren oder Handlungen oder sogar Gedanken in unserem eigenen Herzen, in unserem eigenen Kopf zu beurteilen und zu prüfen und zu verurteilen, wenn sie falsch sind und es dann als falsch zu bekennen. Und er ruft uns auch dazu auf, aufeinander Acht zu haben, einander in Liebe zu konfrontieren, wenn das nötig ist. Wenn einer auf Abwege geraten ist, hey, das ist unangenehm, das braucht Überwindung, oder? Ich konfrontiere nicht gerne, das hat was mit meiner Komfortzone, mit meiner Menschenfurcht zu tun. Aber hey, das ist Fürsorge, das ist praktische Liebe. Du schaust nicht zu oder vielleicht sogar weg, wenn dein Bruder oder deine Schwester dabei ist, sich weh zu tun und das Leben zu zerstören und Gott Unehre zu bringen. Machst du mit deinen Kindern ja auch nicht, oder? Oh ja, Kind spielt an der Steckdose, ich schau mal weg, ist doch egal, nee, es ist nicht egal. Oder zuzusehen, wenn ein falscher Lehrer Geschwister auf Abwege führt. In der Apostelgeschichte 20, da spricht Paulus zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus. Und er sagt ihnen dort, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Werden wir nächste Woche drüber sprechen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden von euch unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich befehle euch dem Wort an. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von dem, was menschlich ist und dem, was göttlich ist, was geistlich ist, sowohl der Gelenke als des Magens und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gottes Wort ist ein Richter, es richtet. Und seht ihr, Gottes Wort in der Bibel, das ist unser Maßstab. Das ist der Chirurg in unserem Herzen, das ist der Richter. Und so, wenn Gott durch sein Wort richtet, dann richten nicht wir, dann richtet er. Wenn wir so unsere eigenen menschlichen, vielleicht gesetzlichen Maßstäbe aufstellen, dann ist es was anderes. Aber was Gott uns sagt in seinem Wort, das ist ganz klar richtig, falsch, das richtet uns, das beurteilt uns. Da wird getrennt zwischen dem, was geistlich ist und dem, was menschlich ist. In Johannes 8, Vers 15 hat Jesus zu den Pharisäern gesagt, ihr richtet nach dem Fleisch, nach euren menschlichen Ideen, nach euren Emotionen, nach euren Lüsten. Johannes 8, Vers 16, wenn ich aber richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Und so ist es, wenn wir uns am Wort Gottes orientieren, dann sind wir nicht allein. Dann lassen wir einfach Gott in unser Leben oder in eine Situation oder auch in das Leben eines anderen Menschen sprechen. Johannes 12, Vers 48, wer mich verwirft, sagt Jesus, und meine Worte nicht annimmt, der hat den, der ihn richtet. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Also wenn das Wort uns richtet, dann richtet Gott. Also, lass dir von niemandem irgendeinen Trip auferlegen, für den er keine Grundlage hat im Wort Gottes. Manchmal versuchen Menschen, das irgendwelche gesetzlichen Regelchen aufzustellen und an allen anderen aufzudrücken und sie damit zu beglücken. Nee, zeigen wir es in Gottes Wort. Wenn es nicht im Wort ist, dann ist es zumindest ein Graubereich. Wir müssen nicht alles tun, wovon andere Menschen denken, du müsstest ihrer Meinung und ihren Ideen nachfolgen. Aber auf der anderen Seite, lass dich beurteilen durch Gottes Wort. Richte deine eigenen Gedanken, deine eigenen Taten. Und lass andere Menschen, Geschwister, Gottes Wort in dein Leben sprechen. Das ist ein Segen. Denn manchmal sehen wir selber nimmer klar, vor allem wenn wir selber in so faulen Kompromissen verstrickt sind. Das kennen wir alle, oder ich kenne das. Und ich bin dankbar für Brüder, die dann in mein Leben sprechen und sagen, hey, Bruder, wie sieht's denn aus? Das sieht aber jetzt ein bisschen komisch aus für Nachfolger Jesu. Und wir haben das in unseren Gemeindeprinzipien drin, dieses Commitment aneinander, füreinander auch, dass wir das zulassen wollen. Wir wollen versuchen, das in unseren Hauskreisen, in unserer Männergruppe und so weiter zu leben. Wir wollen nicht irgendwie Freigeister sein, die ihr Ding drehen. Nee, wir wollen verantwortlich in Gemeinschaft leben, verantwortlich vor Gott und voreinander. Ich will euch erlauben, dass ihr in mein Leben sprechen dürft, auf der Grundlage von Gottes Wort. Das ist was Gutes, das ist was Heiles. Ich will das eigentlich, ich will Jesus ähnlicher werden, ich will Jesus ehren. Aber Leute, ich weiß, ich bin krank und Gott hat noch viel zu tun bei mir. Und ich versuche auch, mich selbst zu richten und zu beurteilen, aber hey, wenn ihr einen blinden Fleck seht bei mir, dann bin ich dankbar, wenn ihr das ansprecht, wenn ihr mich ansprecht in Liebe, wenn ihr mir helft, da zu wachsen. Das ist eine gute Sache, das ist eine heile Sache. Epheser 5, Vers 25, Christus hat uns, seine Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist unser Ziel. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung. 1. Korintherbrief. Und Paulus sagt den Ephesern, den Ältesten, als guter Ältester, als guter Pastor, ich habe euch alle ermahnt unter Tränen. Er schreibt im Korintherbrief, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Und es ist eigentlich eine Tragödie für die Gemeinde Jesu, dass vielerorts diese Ermahnung oder diese Ermutigung gegenseitig zur Heiligkeit, dieses Anspornen, nimmer passiert. Und dass Menschen, die in bewusster Sünde oder Rebellion gegen Gott und sein Wort leben, dass Geschwister zuschauen und niemanden juckt. Hey, Gleichgültigkeit ist das genaue Gegenteil von Liebe. Und es schwächt uns als Leib Christi geistlich, denn eine heilige Gemeinde ist eine geistlich starke Gemeinde. Ich habe im Sommer jetzt wieder bei dem Jugendcamp mitgearbeitet, wo ich eigentlich schon viele Jahre mitarbeite, und ich hatte wieder so ein Gespräch mit einer Campbetreuerin, das mich traurig gemacht hat. Hey, wie geht's? Und sie hat mir erzählt, oh, ich bin jetzt mit meinem Freund zusammengezogen und vor der Ehe, und waren beide als Kinderbetreuer da mit dabei auf dem Camp. Und sie hat irgendwie schon meinen Gesichtsausdruck mitgekriegt, dass ich nicht so, wow, cool. Und ich habe sie dann nachher nochmal unter vier Augen ganz lieb angesprochen und mal nachgefragt, hey, wie vereinbarst du das denn mit deiner Nachfolge von Jesus? Und so die typische Antwort bekommen, hey, für mich ist es okay und ich fühle mich so, als wäre es die Ehe und bla bla bla, und hey, warum heiratet ihr dann nicht? Und ich habe ihr ein Wort Gottes gezeigt, hey, es ist nicht dasselbe. Es ist nicht Gottes Beste. Gott sagt sogar mehrmals in seinem Wort, die, die so leben, werden das Reich Gottes nicht erben. Hey, schau mal, liebe Schwester, ihr seid hier Gott ungehorsam an dem Punkt. Und das betrübt den Heiligen Geist. Und er schwächt euch eigentlich geistig selber durch diesen Kompromiss. Und auch das Camp. Wie willst du glaubwürdig den Kindern sagen, hey, folgt Jesus nach, wenn du selber nicht tust? Hey, Gott hat was so viel Besseres für euch. Und sie hat sich bedankt, gesagt, ich werde drüber nachdenken. Aber hat mir dann auch erzählt, ja, sie wurde eh schon gewarnt vor mir, von einem anderen Mann, mit dem ich so vor 10, 15 Jahren Prinzip dasselbe Gespräch hatte und der jetzt offensichtlich eine ihrer geistigen Leiter ist. Es hat mich echt traurig gemacht. Es war traurig zu sehen, dass hier dieser Kompromiss von einer Generation zur nächsten Generation weitergegeben wird. Leute, die nie Buße getan haben von ihrer eigenen Sünde, von ihren eigenen Ungehorsam und es schön geredet haben nur, und das setzt sich fort. Und sie machen Jünger der Welt und Jünger des Fleisches und nicht Jünger Jesu. Und das macht mich traurig. Für die beiden, für dieses junge Pärchen, weil sie verpassen Gottes Beste. Für diesen anderen Bruder. Jesus hat gesagt, wenn er einem dieser Geringsten einen Anstoß zur Sünde gibt, dann ist es besser, mit einem Müllstein im Meer versenkt zu werden. Ja, und diese Kompromisse führen zu einem kraftlosen, farblosen Christsein. Und keiner von uns sündigt allein. Wir schwächen den ganzen Leib, wir schwächen das ganze Camp. Denkt an Achan im Alten Testament, in dem Fall das Camp, wo ich war. Und ich habe versucht, es nicht so zu zeigen, aber in meinem Herzen war ich wirklich betrübt. Ich habe mir gedacht, wie viel mehr könnte Gott in dieser Campwoche tun, wenn wir alle wirklich radikal ihm nachfolgen würden, wenn wir radikalere Nachfolger wären. Und ich schließe mich da durchaus auch selber ein. Und ich erinnere mich dran, in den ersten Jahren war es eigentlich ziemlich radikal auf dem Camp, ziemlich straight. Hey, die Kids dürfen nicht rauchen, also rauchen wir auch nicht. Mit der Zeit wurde das dann wieder verwässert. Aber so am Anfang war es irgendwie so eine Pioniertruppe, sage ich mal, von Leuten, die ein Ziel hatten, einfach Kinder für Jesus zu erreichen. Und wir haben die ersten Jahre erlebt, wie sich wirklich viele, viele Kinder zu Jesus bekehrt haben. Und das war so eine wunderbare, heilige, wunderbare, schöne Erfahrung. Und das passiert heute nimmer so in diesem Ausmaß. Und ich habe mich gefragt, gibt es da einen Zusammenhang? Könnten wir nicht eine effektivere Truppe sein, wenn wir unsere persönliche Nachfolge ernster nehmen würden? Und das gilt natürlich auch für uns als Gemeinde. Eine heilige Gemeinde ist eine kraftvolle Gemeinde. Jesus will eine Gemeinde haben, die ohne Runzeln und ohne Flecken ist. Und wir sind alle noch nicht da angekommen, wir sind alle nicht perfekt. Ich bin das beste Beispiel dafür. Aber lasst uns ausstrecken danach. Wir wollen wachsen in unserer Heiligung. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und die Lösung ist natürlich nicht, dass wir dann hier zusammenkommen und irgendwie die Superheiligen spielen und irgendwo Heiligkeit vorheucheln, einander was vormachen. Halleluja, preis dem Herrn. Nee, das ist Quatsch. Aber dass wir ehrlich sind voreinander und vor Gott. Hey Leute, ich bin krank. Und du bist auch krank. Und wir sind hier im Krankenhaus, wir sind unterwegs. Aber wir wollen uns ausstrecken, ehrlich nach persönlicher Heiligung. Wir sind schon Heilige in Christus Jesus. Wir sind bekleidet mit seiner Heiligkeit, mit seinem perfekten, sündenlosen Leben, bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Das ist, was wir schon sind in Christus. Also lasst uns das auch ausleben, was wir sind. In der Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns wachsen, lasst uns leuchten, lasst uns hinwachsen zu ihm, zu Christus, dem Haupt des Leibes. Steht es im Epheserbrief. Und zu so einer echter, lebensverändernder Koinoniergemeinschaft gehört auch Offenheit und Verantwortlichkeit und Ermahnung und Ermutigung gegenseitig. Und um überhaupt als moralische Wesen leben zu können in dieser Welt, müssen wir Bewertungen vornehmen und beurteilen und richten. Und ich glaube, wir haben das ausführlich aus Gottes Wort gesehen, dass Jesus das nicht zurechtweist, wenn wir das tun. Im Gegenteil, er ermutigt uns sogar und hat es uns selbst vorgelebt. Also wenn ungehorsame Christen oder Ungläubige oder Irrlehrer zu uns kommen und uns diesen Vers an den Kopf schmeißen und sagen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Hey, ihr dürft mich nicht anfassen, ihr dürft nicht in Frage stellen, was ich mache. Dann dürfen wir mit Frieden im Herzen sagen, nee, so ist es nicht gemeint. Das ist eine Ausrede, weil du nicht umgehen willst mit dem Schrott in deinem Leben. Also worüber spricht Jesus hier? Der Kontext wird uns helfen. Lass uns den ganzen Abschnitt lesen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Also es geht hier um unsere Einstellung. Jesus spricht hier über Heuchler. Das ist der Kontext. Und er gebraucht hier ein sehr eindrückliches Bild als Beispiel. Das ist wirklich sehr humorvoll hier. Spricht er von jemandem, der einen Balken in seinem Auge stecken hat. Könnt ihr euch ruhig mal bildlich vorstellen. Einer, der so mal einen 10x10 Balken im Auge stecken hat und dann so rumläuft. Krank, krank, krank. Dinge umschmeißt, Leute über dem Kopf schlägt, damit so ein richtiger Elefant im Porzellanladen. Und dieser Typ mit dem Balken, der will seinem Bruder einen Splitter aus seinem Auge entfernen. Und ich meine, dieser Bruder, der braucht Hilfe, keine Frage. Das Auge ist sehr sensibel und es ist sehr unangenehm, wenn da ein Span im Auge ist. Vielleicht kennt ihr das schon aus eurer eigenen Erfahrung. Jesus war Zimmermann, vielleicht ist er deswegen auf dieses Bild gekommen. Aber es ist sehr schwer, wenn du so einen Splitter im Auge hast, den selber zu entfernen. Schon gar nicht damals, die hatten keine richtigen Spiegel wie bei uns, aber selbst wenn du einen guten Spiegel hast, ist es ziemlich schwer, oder? Oder weiß nicht, wer von euch mit der Pinzette versuchen will, im Auge irgendwas zu entfernen? Lass mal lieber andere dran, oder? Brauchen da andere. Und das Problem ist hier natürlich in diesem Bild, der Bruder mit dem Balken in seinem Auge, der kann dem anderen gar nicht helfen, weil dieser Balke ist im Weg. Stell das mal bildlich vor. Stell dir vor, du gehst zum Augenarzt und nimmst Platz in diesem Stuhl und dann kommt der Augenarzt rein und statt dieser Spezialbrille, die die da manchmal aufhaben, hat er so einen Balken in seinem Auge. Der wäre völlig unfähig, dir zu helfen. Was ist dieser Balken in dem Bild? Ja, der Balken ist aus demselben Material wie der Splitter im Auge des Bruders, nicht wahr? Also er spricht hier über jemanden, der dieselbe Sünde hat, wie die, die er korrigieren will, nur noch in viel größerem Ausmaß als der andere. Und jemand, der selbst nicht umkehren will, der bei sich selber kein Problem sieht, aber bei dem anderen dafür umso mehr. Und der so selbstgerecht von oben herab den anderen zurechtweist, meine Sünde sieht ja viel schlimmer aus im Leben des Bruders als in meinem eigenen Leben, oder? Biblisches Beispiel, zum Beispiel König David. Er hat Ehebruch begangen mit Bathseba, hat Uriah ihren Mann ermorden lassen. Und dann hat Gott den Propheten Nathan zu ihm geschickt, um ihn zurechtzuweisen. Und der hat ihm erstmal eine Geschichte erzählt. Geschichte von einem reichen Mann, der Besuch bekommen hat. Und dieser reiche Mann hatte große Herden, aber er war zu geizig, um ein Lamm von seiner Herde zu nehmen und zu schlachten und ein Abendessen zuzubereiten für seinen Gast. Also was hat er getan? Er ist zu seinem Nachbarn gegangen, dem armen Nachbarn, der hatte ein einziges Lämmchen, das ist mit seiner Familie aufgewachsen, wie ein Familienmitglied. Und er hat dieses Lämmchen genommen und hat es geschlachtet und hat es zubereitet. Offensichtlich ein Bild für Davids Sünde. David hatte als König, wie ihr wisst, viele Frauen und der konnte jede unverheiratete Frau haben, die er nur wollte. Uriah auf der anderen Seite hatte nur eine einzige Frau, so wie es von Gott eigentlich geplant war, die er geliebt hat. Und David hat ihn umbringen lassen und hat ihm seine Frau weggenommen. Und das Krasse ist, der David hat sie überhaupt nicht geschnallt. Nathan erzählt ihm diese Geschichte und David hat es nicht geschnallt. Ja, wir sehen nicht besonders gut, wenn wir mit dem Balken im Auge rumlaufen. Sünde macht uns geistig blind. David hat es nicht geschnallt, sondern David ist sogar noch zornig geworden auf diesen Mann in dieser Geschichte. Und er hat sich ereifert, er hat sich entrüstet über ihn und er war völlig unbarmherzig. Er hat hier völlig über die Stränge geschlagen. Dieser Mann soll hingerichtet werden. Wir machen den an Kopf kürzer. Wirklich, weil er ein Lämmchen geklaut hat? Und dann, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, dann hat Nathan gesagt, du bis dieser Mann David. Und er hat gesagt, nun soll das Schwert von deinem Haus nicht weichen. Und er hat ihm prophezeit, dass ein anderer ihm seine Frauen wegnehmen wird. Und sein Sohn Absalom hat das später auch getan. Und er hat ihm gesagt, weil die Heiden Gott lästern, wegen dem, was du getan hast, wird Gott diesem Sohn, der durch diesen Ehebruch gezeugt wurde, das Leben nehmen. Und ich bin mir sicher, das war für David als Vater noch schlimmer als seine eigene Hinrichtung, die er laut dem Gesetz eigentlich verdient hätte. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Also wir verstehen, es geht hier um einen Heuchler, der nicht gewillt war, diesen Maßstab, den an andere angelegt hat, auch auf sein eigenes Leben, auf sich selbst anzulegen. Es geht hier um jemanden, der sich und andere mit unterschiedlichem Maßstab misst. Kennt ihr das? Tut ihr das manchmal? Dass wir sehr verständnisvoll sind mit unseren eigenen Sünden, aber uns dann sehr empören können über die Sünden von anderen. Hey, wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt. Denk nicht, dass du dich ereifern kannst über einen Bruder von mir, aus der ein Ehebruch gefallen ist, obwohl du selber ständig hinter anderen Frauen herlüsterst und nachguckst und dir vielleicht Pornos reinziehst und so weiter. Jesus hat uns gesagt, du bist genauso ein Ehebrecher im Herzen wie der, der es wirklich vollzogen hat. Selbe Material in deinem Auge hier. Oder denk nicht, dass du besser bist, weil du nur im Gebet tratscht, so mit einem geistlichen Mäntelchen, frommen Mäntelchen und nicht so offensichtlich wie die Tratschstande, die überall rumrennt. Hey, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, sagt Jesus. Bekenn zuerst deine eigene Sünde und tu Buße darüber. Und dann wirst du klar sehen und dem anderen helfen können. Und er braucht Hilfe. Aber dann wirst du eine ganz andere Einstellung haben. Jesus hat zu der Ehebrecherin gesagt, ich verdamme dich nicht. Klammer zum Tod durch Steinigung. Aber geh hin und sündige nicht mehr. Seht ihr, Jesus hat sie beurteilt, aber er hat sie nicht verurteilt. Er hatte Barmherzigkeit, er hatte Gnade mit dieser Frau. Und zu diesen selbstgerechten Pharisäern, die die Frau zu ihm hingeschleppt haben, hat er gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Der richte sie hin. Und alle haben ihre Steine fallen gelassen. Weil Jesus war der Einzige, der das Recht dazu gehabt hätte. Er war der Einzige, der keine Sünde hatte. Aber Jesus hatte Barmherzigkeit und hatte Gnade mit dieser Frau. Auf der anderen Seite hat Jesus nicht gesagt, hey du, liebe Frau, das ist schon okay. Mach dir nichts, mach weiter so, leb weiter so. Nee, er hat beurteilt. Er hat Sünde verurteilt, er hat es beim Namen genannt. Sünde ist hässlich, Sünde zerstört unser Leben. Er hat sie konfrontiert, er hat sie aufgerufen, ihr Leben zu ändern. Aber ganz, ganz anders, mit einer ganz anderen Einstellung als diese selbstgerechten Pharisäer. Und er ist unser Vorbild. Wenn wir anderen Geschwistern dienen, indem wir sie konfrontieren, dann müssen wir sein Herz haben. Wir müssen erst darum beten, dass wir mit einem betrübten Herzen, in Liebe, mit Barmherzigkeit es tun. Hey, es tut mir so leid, dass du in diese Richtung läufst. Siehst du, du machst dich kaputt. Das tut mir weh. Das verunehrt Gott. Ich will dich zurückgewinnen. Das ist das Ziel, das ist der Zweck von Gemeindezucht, sagt uns Jesus. Nicht, um mich irgendwie zu erhöhen, indem ich einen anderen niedermache, wie so oft passiert. Nee, in Demut. Wir sind alle Menschen mit den gleichen Empfindungen, den gleichen Versuchungen. Wer denkt zu stehen, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. Wir haben Galater 6 gelesen, Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen, die klar sehen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. In Sanftheit. Und dabei gib Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Also sanft miteinander umgehen, liebevoll miteinander umgehen. Auch in unseren Verfehlungen. So eine Augen-OP ist eine ganz schön heikle Sache, oder? Ein bisschen sanft rangehen. Also was Jesus hier anspricht, ist dieser selbstgerechte, kritisierende, kritische Geist. Und da können wir immer fragen, ja, warum will ich denn jemanden zurechtweisen? Will ich ihm wirklich helfen? Geht es mir um ihn, ihn zu gewinnen? Geht es mir darum, dass Jesus geehrt wird? Oder ist es aus irgendwelchen eigennützigen Motiven, dass ich besser dastehe, dass ich mal eine Gelegenheit habe, mich zu ereifern? Macht mir ja manchmal gerne, gell? Manche mögen das gern herziehen über andere. Es gibt Menschen, die sind sogar so Splitterjäger und Sündenschnüffler, Fehlersucher, Fertigmacher, die immer so auf der Suche sind, kritisch nörgeln, immer das Schlechteste annehmen und sich dabei so viel besser und überlegen und übergeistlich fühlen. Und dann, wenn sie mit anderen reden, sind sie natürlich herablassend und gesetzlich. Kritisieren nicht nur aus Liebe, weil sie um dich besorgt sind, weil sie dir helfen wollen, um deinetwillen, sondern um ihretwillen. Vielleicht, weil du sie nervst mit deinem Verhalten und sie wollen sich einfach mal auskotzen drüber und es einfach mal aufs Auge drücken. Oder weil sie sich selbst erheben wollen, weil sie sich besser fühlen, wenn sie dich runtermachen. Ich meine, natürlich würde ich und würdest du das natürlich nie machen, aber ich habe gehört, in anderen Gemeinden kommt sowas vor und in anderen Familien und in anderen Ehen und unter anderen Geschwistern. Für uns ist es einfach theoretisch heute Morgen, aber wir gehen Vers für Vers durch die Bibel, gell? Wir müssen es halt durchnehmen. Was Jesus uns hier sagt als seinen Jüngern, als seinen Nachfolgern ist, richtet nicht, urteilt nicht in dieser Art und Weise, mit dieser Einstellung. Das ist, worüber Jesus hier spricht. David Gusick in seinem Kommentar hat folgende Liste für den Balken gemacht, was so eine Einstellung sein kann. Also zum Beispiel haben wir einen Balken in unserem Augen, wenn wir das Schlimmste annehmen von anderen. Oder wenn wir nur über ihre Fehler sprechen, wenn wir nicht die ganze Person im Auge haben. Wenn wir nicht das Gute sehen oder das, was wir loben können. Paulus tut es in seinen Briefen. Immer ist euch das schon aufgefallen, selbst diesen chaotischen Korinthern, die so ein Saustall waren, aber er beginnt seinen Brief an sie erstmal mit Lob und mit Dank, bevor er dann anfängt, sie zurechtzuweisen und Dinge zurechtzurücken, die da falsch laufen. Wir haben diesen Balken in unserem Auge, wenn wir ein ganzes Leben verurteilen anhand des schlimmsten Momentes. Zum Beispiel, wenn wir bei David bleiben, wenn wir sagen, oh, David ist der Ehebrecher. Ja, er war ein Ehebrecher, aber war auch so viel mehr. War der Psalmist zum Beispiel. Und interessant ist, die Zusammenfassung Gottes über sein Leben war, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir haben diesen Balken in unseren Augen, wenn wir das verborgene Motive beurteilen, ohne uns selbst in denselben Umständen mal zu sehen. Hey, vielleicht wären wir ähnlich schwach, vielleicht würden wir auch fallen. Johannes 7, Vers 24 sagt, uns richtet nicht nach dem Schein, also nach dem Äußeren, oder mal so schnell auf Verdacht hin, sondern richtet das Gerechte gerecht. Wir richten oft nicht gerecht, weil wir nicht alle Informationen haben. Das ist der Unterschied zwischen uns und Gott. und weil wir falsche Annahmen treffen, warum der andere das sagt oder tut. Falsche Motive beurteilen. 1. Korinther 4, Vers 5, verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Gott kennt die Herzen, wir kennen sie nicht. Deswegen ist gut, dass er richtet und nicht wir, gell? In Matthäus 13 sagt Jesus, lasst den Weizen mit dem Unkraut gemeinsam aufwachsen, bis es klar ist, was ist, was Unkraut ist und was Weizen ist. Schreib nicht zu vorschnell Leute ab. Mach keine schnellen, endgültigen Aussagen, wer gerettet ist und wer nicht gerettet ist, wer in den Himmel kommt und wer verloren geht. Hey, verdammt die Leute nicht zur Hölle, das ist nicht dein Job. Nur Gott sieht das Anfang und das Ende, nur Gott sieht das Verborgene des Herzens. Wir sind berufen, Taten und Worte und Lehren, Früchte eines Lebens am Maßstab von Gottes Wort zu messen und zu beurteilen. Aber es ist uns verboten, dass wir Menschen selber verurteilen und verdammen. Hey, du wirst in der Hölle brennen in diese Richtung, in dieser Art und Weise. Das ist Jesu Job. Er wird der Richter sein, nicht wir. Ich könnte auch noch an Folgendes denken. Balg in unserem Auge wäre es auch, wenn wir unsere eigenen Maßstäbe, unseren eigenen gesetzlichen Maßstäbe zum Richtmaß erheben und nicht Gottes Wort. Und dann so rumlaufen. Auch dann haben wir einen Balken in unserem Auge und sehen nicht klar. Und Jesus gibt hier zwei Gründe, warum wir nicht so richten sollen. Denn erstens sind wir selber blind, wenn wir diese lieblose, verdammende Einstellung haben. Und zweitens hat er uns gesagt, wie wir in den Wald reinrufen, so schallt es zurück. Ne? Mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Wenn ich überheblich und kritisch und verdammend zu anderen bin, dann werden die anderen auch sehr froh sein, mich ähnlich dann auf meinen eigenen Splitter in meinem Auge hinzuweisen, wenn ich fall und wenn ich meine eigenen Standards vielleicht gerade mal nicht halten kann. Also bevor wir andere beurteilen oder vielleicht verurteilen, lasst uns erst in den Spiegel schauen. Wir wollen uns zuerst selbst richten, wie Gottes Wort uns sagt. Und zuerst mit der Sünde in unserem eigenen Leben umgehen und Buße tun und ein reines Herz haben vor Gott. Denn wenn wir unser Herz Gott gegenüber verhärten, Gottes Geist betrüben, wenn wir so aus dieser rechten Beziehung mit Gott rausfallen, dann können wir so unbarmherzig sein und so kritisch sein mit anderen. Und dann messen wir mit zweierlei Maß. Also wir müssen zuerst selber um die richtige Einstellung ringen und beten. Also zum Beispiel, wenn ein Bruder oder meine Schwester gegen mich gesündigt hat, mich verletzt hat, dann muss ich zuerst damit zu Gott kommen und mich selbst vor Gott demütigen. Und meine eigene Bitterkeit vielleicht, die da ist. Und Unversöhnlichkeit, wo ich falsch reagiert habe. Und diese lieblose Einstellung diesem anderen, der mich verletzt hat, gegenüber. Das muss ich zuerst im Herzen, meinem eigenen Herzen wahrnehmen und es vor Gott bringen und bekennen. Und ich muss vergeben. Ich muss zuerst diesen Balken aus meinem eigenen Auge rausziehen und Gott um sein Herz und seine Liebe für diese Person beten. Und dann, wenn ich Gottes Herz habe, wenn ich ein reines Herz habe und Gottes Liebe habe und Gottes Barmherzigkeit habe für diese Person, dann kann ich zu ihr gehen und sie konfrontieren mit der Sünde und ihr helfen, wieder auf Gottes heilen Weg zurückzufinden. Dann geht es mir auch um sie und nicht um mich. Manchmal wollen wir Menschen ändern um unseretwillen, nicht um ihretwillen oder zu Gottes Ehre. Und das ist eine falsche Motivation. Und wisst ihr was? Es wird dem anderen viel leichter fallen, dich in sein Leben sprechen zu lassen, wenn du mit der richtigen Einstellung kommst. Weil im Herzen wissen die Menschen genau, ach, Ich habe hier einen Splitter. Ich meine, das lässt sich nicht übersehen. Das ist sehr irritierend, oder? So ein Splitter im Auge. Ach, ich habe da einen Splitter, der gehört nicht in mein Auge. Das tut weh, der muss eigentlich raus. Und das Beste für mich ist es eigentlich, mir helfen zu lassen. Aber von wem würdest du dich lieber helfen lassen? Stell dir vor, du sitzt ja beim Augenarzt in diesem Stuhl, wartest, bis der Arzt reinkommt und dann geht die Tür auf und es kommt so ein Frankenstein rein mit so einem riesen Balken im Auge und der Motorsäge in der Hand. Würdest du dich gern behandeln lassen von ihm? Oder vielleicht doch lieber von dem freundlichen, liebevollen, mitfühlenden, sanften Arzt mit dem klaren Blick? Und die Frage ist, welcher von beiden bist du? Bist du der Frankenstein? Oder bist du der sanfte, liebevolle? In Vers 6 gibt uns Jesus ein weiteres eindrückliches Bild, sehr krasses Bild eigentlich. Er sagt, gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Also ziemlich krass, Jesus nennt hier Menschen Schweine und Hunde. Waren beides unreine Tiere. Bild für unreine Menschen natürlich. Die Juden haben die Heiden gerne Hunde genannt. Das Bild, was Jesus hier verwendet, ist, wirf nicht das Heilige vor die Hunde. Priester würde nie das heilige Opferfleisch, das Gott geopfert wurde vom Altar, das den Priestern gehört hat, zum Essen, würde es nie vor einen Hund werfen. Es war was Heiliges. Werft nicht Perlen vor die Schweine, was Wertvolles, vor Schweine eben, die den Wert gar nicht schätzen können und es zertrampeln. Und ich glaube, Korrektur anhand von Gottes Wort ist so eine Perle. Das ist so ein Schatz. Und Gott hat uns auch andere Schätze anvertraut, das Evangelium, die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat. Sein gutes Wort, die Wahrheit, die Liebe, die er uns gibt, die Zeit, die er uns gibt, Fürsorge. Und der Punkt, den Jesus hier macht, ist, manche Menschen wollen Gottes Wort einfach nicht hören. Die wollen Korrektur nicht annehmen, die wollen das Evangelium nicht annehmen. Die spotten, die lachen, die ziehen es ins Lächerliche, die schätzen es nicht. Und Jesus fordert uns da auf, da Unterscheidung zu haben. Da weise mit den Schätzen umzugehen, die er uns gegeben hat, mit unseren Ressourcen umzugehen. Und Jesus tut es, oder? Wenn er zum Beispiel über Konfrontation oder Gemeindezucht spricht, sagt, okay, geht dem Bruder nach unter vier Augen, wenn er nicht hören will, dann noch andere und zuletzt kommt es vor die Gemeinde, aber wenn er nicht auf die Gemeinde hören will, wenn er seine Sünde weiter entschuldigt und sagt, das ist schon okay, das ist schon egal, dann soll er euch gelten wie der Ungläubige. Dann ist es vergebene Liebesmühe. Dann verschwendet nicht all eure Zeit, alle eure Energie für die Menschen, die eh nicht hören wollen. Beispiel Apostelgeschichte 19 im Wirken von Paulus in Ephesus. Da steht im Vers 8, er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten oder ungehorsam blieben und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Die Apostel, wenn die Menschen sie aus einer Stadt rausgeworfen haben, weil sie das Evangelium abgelehnt haben, haben sie den Staub abgeschüttelt von ihrem Gewand als Zeichen des Gerichts gegen diese Stadt und sind weitergegangen in die nächste Stadt. Wir müssen unsere Perlen, unsere Schätze nicht vor Hunde oder Schweine werfen. Menschen, die es nicht hören wollen. Ich muss gestern so eine Entscheidung treffen. War interessant, gerade als ich mich vorbereitet habe. Gestern Nacht noch für die Predigt heute. habe ich eine WhatsApp-Nachricht gekriegt von einem syrischen Freund von mir, der Moslem ist. Und mit dem habe ich schon viele, viele Stunden lang über Jesus geredet. Und wer Jesus ist. Und leider hat er sein Herz immer mehr verhärtet, statt da weicher zu werden. Und er hat immer wieder gesagt, hey, zeig mir, wo hat Jesus gesagt, ich bin Gott, bete mich an. Mit diesen Worten, wo hat Jesus das gesagt, zeig mir das. Und ich habe ihm schon mehrmals gezeigt, warum wir glauben, was wir glauben. Nee, Jesus hat es nicht mit diesen Worten gesagt, aber das kannst du nicht verlangen, kannst ihm nicht vorschreiben, was Jesus sagt. Aber guck mal, Hebräer Kapitel 1, der Vater selbst hat über Jesus den Sohn gesagt, dein Thron, oh Gott. So, wenn ich mit ihm rede, sage ich, Allah selbst hat seinen Sohn Allah genannt. Hier. Und der Thomas, der ungläubige Thomas, Jesus lässt sich von ihm anbeten als Herr und Gott. Das kommt das Gleiche raus. Und noch viele andere Stellen gezeigt, was Jesus über sich selbst sagt und warum wir Christen an einen dreieinigen Gott glauben. Aber er hat es mit der Zeit immer mehr ins Lächerliche gezogen, immer lustig gemacht, bla bla bla. Und dann hat er gestern wieder damit angefangen. Hey, zeig mal, wo hat Jesus das gesagt, bla bla bla. Ich war gerade im Predigt vorbereiten, musste mir überlegen, wie ich meine Zeit verwende. Und ich habe ihm dann gesagt, sorry, ich werde diese Diskussion mit dir nicht nochmal führen, wir haben eigentlich schon alles gesagt. Hey, hier ist es, ich habe dich lieb, du bist mein Freund, aber lass uns über was anderes reden. Ich glaube an Gottes Wort in der Bibel, ich glaube an Jesus und wenn du ihm nicht glauben willst, dann ist es dein Problem. Und dann wird er dich verantwortlich halten dafür, er wird dein Richter sein. Aber es hat keinen Wert, hier ständig im Kreis zu diskutieren, das ist Zeitverschwendung. Ist nicht ehrlich auf der Suche, noch nicht. Zumindest müssen wir weiter beten für ihn. Sucht nur ein Streitgespräch. Und da hat der Herr uns gesagt, hey, davon wendet euch ab, von unnützen Streitgesprächen durch den Paulus im Timotheusbrief. Also wir müssen manchmal unterscheiden, dass wir nicht unsere Schätze, auch diesen Schatz von Gottes Wahrheit vor Schweine werfen. Und ich bete für meinen Freund, aber solange er diese Haltung hat, ist alles Reden vergebliche Liebesmüh. Ist in der Evangelisation so, ist in der Seelsorge auch manchmal so. Manchmal haben Menschen gar nicht die Absicht, sich zu ändern, wollen Gottes Willen gar nicht tun. Manchmal kommen Ehepaare, die wollen einfach nur einen Vorwand haben, dass sie sagen, hey, wir waren noch in der Seelsorge und dann können wir uns scheiden lassen. So, das bringt alles nichts. Wollen gar nicht Gottes Willen tun und ich kann einfach nur sagen, hey, ich kann euch nicht helfen. Du musst zuerst Buße tun, du musst zuerst deine Einstellung ändern. Vorher kann ich dir nicht helfen. Wenn du nicht willst, kann ich dir nicht helfen. Dann ist es besser, dass wir unsere Zeit denen widmen, die offen sind für Gottes Wort. Also Herr, gib uns Weisheit in diesen Dingen und auch sein Herz vor allem im Umgang miteinander. Wir brauchen viel Liebe und Barmherzigkeit, aber mit Unterscheidung. Amen. So würde ich den Abschnitt heute vielleicht zusammenfassen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du ja manchmal ziemlich krass in krassen Bildern zu uns sprichst. Manchmal stößt uns das vor den Kopf. Aber es ist gut, es ist heilsam, es macht uns dein Wort klar. Und Vater, ich bete einfach, dass wir da Jesus ähnlicher werden können. Lass uns wachsen in der Heiligung. Lass uns solche sein, die sich selbst richten zuallererst, damit andere uns nicht richten müssen. Aber Vater, lass uns auch sorgsam sein miteinander, im Umgang miteinander. Lass uns nicht wegschauen, wenn jemand auf Abwege gerät oder sich verrennt irgendwie. Lass uns liebevoll und barmherzig miteinander sein. Und Vater, gib uns Unterscheidung, wenn wir in so evangelistischen oder Seelsorgegesprächen sind, Gib uns Weisheit, das rechte Maß, um das rechte Ziel zu finden. Wir brauchen dich, Herr. Und ich glaube, es ist auch kein Wunder, dass du im nächsten Abschnitt über Gebet sprichst. Wir brauchen deine Führung. Wir brauchen deine Weisheit. Und Herr, du hast gesagt, wenn es euch an Weisheit mangelt, dann dürft ihr bitten. Und du wirst uns geben. Und das will ich zu unserem Gebet machen. Heute Morgen. Amen. Und damit segne euch unser wunderbarer Gott mit seiner Weisheit, mit seiner Führung, mit seiner Unterscheidung, vor allem auch mit seinem Herzen. Amen.